Herzlich willkommen zur Konzertanführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm der Konzerte am 18. und 19. Oktober einführen. Auf dem Programm stehen das Violinkonzert in D-Moll von Jean Sibelius und die Sinfonie Nummer 5, ebenfalls in D-Moll, von Dmitri Schostakowitsch. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Krzysztof Urbanski. Die Solistin ist Alina Ibrahimova. Jean Sibelius wäre statt Komponist selber gerne ein großer Geigenvirtuose geworden. Er hat Jahrzehnte damit verbracht, intensiv zu üben und musste dann doch feststellen, dass er offenbar zu spät begonnen hatte mit der Geige. Wenn man ein richtiger Virtuose werden will auf der Violine, muss man eben doch sehr früh, schon in frühester Kindheit, anfangen zu üben, sich mit dem Instrument vertraut zu machen. Das lässt sich dann später nicht mehr richtig nachholen. Es war aber so ein Kummer, der Sibelius sein ganzes Leben lang begleitet hat, und gewissermaßen als Ersatz hat er dann ein großes Violinkonzert geschrieben, in dem sich alles das wiederfindet, von dem er wohl gehofft hat, dass er es einmal als Geiger würde realisieren können. Alle schwierigen Passagen, alle ungewöhnlichen Griffe, auch alle schönen Melodien, zu denen die Geige eben fähig ist. Das ist die einzige Konzertkomposition von Sibelius geworden. Es gibt kein Klavierkonzert, kein Cellokonzert, eben nur das Violinkonzert. Und zu Anfang war sie nicht besonders erfolgreich, weil der Geiger der Uraufführung dem Werk doch nicht richtig gewachsen war. Es war doch einfach zu kompliziert, zu schwer, zu anspruchsvoll, technisch vor allen Dingen. Und es gab wie immer zu wenig Probezeit vorher. Daraufhin hat Sibelius das Werk etwas umgearbeitet, vor allen Dingen gekürzt und ein paar besonders schwierige Passagen beseitigt, und von da an hat sich das Werk dann allmählich durchgesetzt beim Publikum. Eine Aufführung in Berlin war dann schon wesentlich erfolgreicher und von dort aus hat sich das Stück über ganz Europa verbreitet. Wenn man so will, ist es kein ganz typischer Sibelius. Es ist also da weniger so eine finnländische Landschaft, die ausgebreitet wird, sondern es geht eben wirklich sehr viel um sozusagen internationale geigerische Virtuosität. Da war Sibelius wirklich auf dem Höchststand, der damals in Europa überhaupt zu erreichen war. Es ist wirklich unglaublich schwierig, dieses Stück, und dann aber doch immer wieder eine Freude, wenn es Geiger gibt, die das ganz entspannt angehen und eben auch die Schönheiten dieses Konzerts zum Blühen bringen. Es gibt die üblichen drei Sätze, schnell, langsam, schnell. Der erste Satz ist besonders lang geraten, hat dafür aber auch eine Vielzahl von Themen verschiedenster Art. Er hat eine formale Ungewöhnlichkeit, nämlich anstelle der Durchführung dieses Satzes steht die Kadenz, die ja normalerweise erst am Schluss kommt, die Solokadenz. Und in dieser Kadenz werden dann in der Art einer Durchführung die vorangegangenen Themen entwickelt, aber eben von der Geige allein, ohne Mithilfe des Orchesters. Eine bestimmt sehr interessante und spannende Idee, die allerdings dem Geiger wirklich ein Höchstmaß an Können abverlangt. Der zweite Satz ist demgegenüber sehr ruhig. Da gibt es sehr interessante Klangkombinationen, vor allen Dingen mit den tiefen Bläsern. Das ist ja doch ungewöhnlich. Die Geige lässt sich ja gerne sonst von den Streichern begleiten oder sogar auch manchmal von Formationen, die in die Nähe eines Tutti kommen. Aber die Kombination mit tiefen Bläsern ist doch eher selten. Hörner und Fagotte treten hier ein und die geben zusammen mit der Geige dann doch einen ganz seltenen, erlesenen Klang. Den letzten Satz hat Sibelius selbst als Danse macabre bezeichnet, als einen Totentanz, aber ganz so ernst muss man das nicht nehmen. Er hatte sicherlich die Komposition von Camille Saint-Saëns vor Augen, Danse macabre, wo die Solo-Geige auch eine große Rolle spielt, aber bei Sibelius geht es doch sehr lebendig zu, teilweise sogar ausgelassen und sehr fröhlich. Das Ganze ist allerdings wirklich etwas überdreht. Vielleicht meinte Sibelius das, dass diese Überdrehtheit eben dann doch auch etwas Unheimliches hat, etwas Gespenstisches. Allerdings geht das meistens schnell wieder vorbei, weil die Musik einfach so unwiderstehlich mitreißend ist, dass man dann jeden Gedanken an Tod ganz, ganz schnell wieder vertreibt. Die fünfte Symphonie von Dmitri Schostakowitsch gehört zu den Stücken, zu denen schon ganz viel gesagt worden ist und eben auch sehr Widersprüchliches. Es ist ein Werk, zu dem offenbar jedem etwas anderes einfällt. Es gibt da eine große Literatur und eigentlich sind nicht zwei Meinungen vollkommen gleich. Das hat so auch seinen bestimmten Hintergrund, seine bestimmte Bewandtnis und die ist so grob umrissen ungefähr so. Schostakowitsch hat da seine vierte Symphonie geschrieben, ein sehr großes, ausuferndes, sehr avantgardistisches, sehr schwieriges Werk und er hatte dann Bedenken, ob er das dem sowjetischen Publikum vorsetzen könnte. Es gab zwar eine Probe, aber danach wurde das Werk abgesetzt und eben dann nicht uraufgeführt. Es hat dann Jahrzehnte in der Schublade verbracht. Und Schostakowitsch hatte damals schon Angst im aufkommenden Stalinismus, dass ihm noch mehr Werke dieser Art das Genick brechen würden, weil die einfach doch zu modern waren, zu schwierig, zu anspruchsvoll und eben zu avantgardistisch. Daraufhin beschloss er, eine Symphonie zu schreiben, mit der er sozusagen alle Teile des Publikums und auch die offizielle Musikkritik zufriedenstellen wollte. Das war natürlich gar nicht so einfach und zu Hilfe kam ihm da, dass in der Zeit der Komposition der fünften Symphonie in ganz Europa schon der Klassizismus verbreitet war, eben auch in Westeuropa, bei Hindemith, bei Strawinsky, sogar bei Schönberg. Man griff zurück auf die alten Formen, man schrieb wieder viersätzige Werke wie in Klassik und Romantik. Und daran hat sich Schostakowitsch orientiert in seiner fünften Symphonie, die eben äußerlich ganz traditionell ist, mit den vier Sätzen Allegro-Satz, Scherzo-Satz, langsamer Satz, Finale. Ein weiterer Orientierungspunkt war die Musik von Gustav Mahler. Die hatte allerdings in der vierten Symphonie schon eine Rolle gespielt, in der fünften immer noch, aber da ist es auch weniger der schwierige Maler, der zum Tragen kommt, sondern der Maler von des Knaben Wunderhorn, der volksliedartige Melodien schreibt, die man vor allen Dingen im zweiten Satz hören kann. Das geht bis zu direkten Mahler-Zitaten. Schostakowitsch hat ja zeitlebens Mahler sehr hoch verehrt und Spuren davon finden sich überall. Mahler war vielleicht ein Komponist, der auch in Sowjetrussland gerade noch akzeptiert werden konnte, also nicht zu dissonant, nicht zu verstörend. Und Schostakowitsch hat ihn offenbar so als eine Art Anker betrachtet, so eine Art Zufluchtsort, ein Vater, an den man sich wenden konnte, wenn die Situation eben schwierig war. Die fünfte Symphonie beginnt in fast barocker Art, so wie eine alte französische Ouvertüre mit punktierten Rhythmen. Das geht aber ganz schnell wieder zurück und es kommt dann sehr bald die typisch melancholische Schostakowitsch-Stimmung auf, wo man dann die russischen Weiten zu hören glaubt, die russische Steppe, den russischen Winter. Es gibt zwar Konflikte, aber die sind gegenüber denen in der vierten Symphonie sehr, sehr zurückhaltend. Überhaupt hat sich Schostakowitsch in dem ganzen Werk sehr zurückgenommen, auch was die Orchesterbesetzung angeht. Die ist gegenüber der vierten ziemlich klein. Als einziges ungewöhnliches Instrument gibt es nur das Klavier. Das hatte Schostakowitsch allerdings auch schon vorher in sinfonischen Werken ausprobiert. Und dieses Klavier, das dient hier an manchen Stellen zur Klangverschärfung, tritt aber eigentlich nicht solistisch in Erscheinung. Trotzdem ändert sich dadurch der Orchesterklang etwas, ist weniger romantisch weich als eben doch etwas härter geraten. Der zweite Satz ist ein Scherzo, vielleicht so von der formalen Position her, vom Charakter her, schwierig zu beschreiben, vielleicht eher so eine Art Ländler im Sinne von Gustav Mahler. Der dritte Satz, ein sehr melancholisches Adagio, ein langsamer Satz mit langgezogenen Melodien. Und dann kommt das Finale, über das bis heute keine einmütige Beurteilung existiert. Die einen sehen es als einen triumphalen Abschluss, die anderen sehen es als eine finale Katastrophe. Das hängt davon ab, wie man die letzten Takte interpretiert. Da wird es schon sehr laut und es geht auch nach Dur, also wie die übliche Symphonik durch Nacht zum Nicht, die dann in der ganz hell und strahlend wird. Aber es gibt auch ganz, ganz scharfe Dissonanzen, kleine Sekunden. Es gibt sogar Reibungen, wo man denkt, es sind eigentlich zwei Tonarten gleichzeitig, die hier erklingen. Und so ganz fröhlich und jubelnd klingt es eben auch nicht. Das war vielleicht doch auch von Schostakowitsch bewusst so angelegt, dass man dieses Finale so hören kann, wie eben gerade bei einem selbst die Stimmung ist. Also wenn es einem gut geht, dann ist man geneigt, das als Jubelfinale zu hören. Wenn es einem schlecht geht, dann denkt man, oh, hier ist offenbar noch von etwas ganz anderem die Rede. Vielleicht ist dieser Jubel nur erzwungen, vielleicht ist er gar nicht ernst gemeint. Vielleicht sind da doch noch Mächte im Hintergrund, die Befehle geben, denen man gehorchen muss, dass dieser Jubel nicht aus freien Stücken entsteht, sondern eine befohlene Angelegenheit ist. Wie gesagt, bis heute scheiden sich die Geister an diesem Finale. Es hat aber nicht gehindert, dass die Symphonie zu den beliebtesten von Schostakowitsch geworden ist. Vielleicht doch auch, weil sie in der Anlage her relativ überschaubar ist, weil sie viele Melodien besitzt, die man eben auch gut erinnern kann. Und sie ist sehr oft auch in Filmen verwendet worden. Also es gibt in jedem Satz zwei oder drei Stellen, wo man sofort an bestimmte Filme denkt. Schostakowitsch war ja durchaus selbst auch als Filmkomponist tätig. Der Film war ja damals eine ganz neue, eine ganz spannende Sache. Viele große Komponisten schrieben für den Film, eben auch Schostakowitsch. Und in der fünften, da meint man das an vielen Stellen auch zu hören. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 18. Oktober um 19 Uhr und am Sonntag, den 19. Oktober um 11 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.